The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche, denn heute ist schon wieder Montag, und zwar Montag, der 1. Juni.
Ich will, dass wir wieder als liberale Familie gemeinsam kämpfen, selbstbewusst, selbstbewusst. Und dass jeder Wahlkampf so geführt wird, als wäre es der eigene. Unser politischer Gegner steht außen und nicht innen.
Wolfgang Kubicki träumt von der FDP als großer Familie. Und ja, er wurde am Wochenende auf jeden Fall mal zum Familienoberhaupt gewählt beim Parteitag in Berlin. Seine große Mission als 74-jähriger Chef: auffallen und seine Bekanntheit nutzen, um die Liberalen aus dem Tal des Todes herauszuführen, wieder auf die höheren Weiden. Die Sonne scheint oberhalb der 5%, noch nicht so hell, aber immerhin bei den 10-12%, da wird's richtig sonnig. Bei der munteren Bergwanderung der FDP in, tja, vielleicht diese alten Höhen, gibt es wie in jeder Familie Meinungsverschiedenheiten über den richtigen Weg. Da ist einerseits der Kubicki-Weg, ein restriktiverer Kurs auch in der Migrationspolitik.
Hinzu kommt, dass der Debattenraum aus machtpolitischen Erwägungen kleiner gemacht wurde. Reale Probleme wurden so automatisch ins rechte Lager abgeschoben. Wir haben Migrationspolitik damit erst zu einer AfD-Domäne gemacht. Dabei schreit dieser Bereich geradezu nach liberalen Antworten. Aber was heißt das? Die Debatte um die Migration ist noch immer hoffnungslos polarisiert. Auf der einen Seite stehen die, die meinen, jede Zuzugsbeschränkung nach Deutschland sei Ausweis einer menschenverachtenden Haltung. Wer so denkt, braucht kein Asylrecht mehr. Denn wenn es egal sein sollte, aus welchen Gründen jemand kommt, muss auch kein eigenes Verwaltungsverfahren dafür etabliert werden. Das ist ziemlich naiv und gefährlich.
Und da ist der Weg von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ein Weg, der links an Kubicki vorbeiführt.
Es gibt doch noch manchmal Dinge, die ich wirklich nicht verstehe, weil diese Brandmauerdebatte bei den Liberalen, die hier seit Tagen und Wochen befeuert wird, die gehört für mich dazu. Mir ist keine Konstellation im Bund oder in den Ländern bekannt, in die FDP derzeit ernsthaft über die Frage debattieren müsste, wie sie es mit der AfD hält.
Die wortgewaltige Frau aus Düsseldorf meldete sich mit einem Paukenschlag zurück. Sie hatte vorab Kubicki angeboten, ihm zu helfen, aber er hatte abgelehnt. Tja, da half sie sich eben selber und nahm dann ihre Ortsbestimmung vor.
Nicht am rechten Rand, nicht im Kulturkampf, nicht populistisch, sondern in der Mitte der Gesellschaft, wo die Menschen leben, arbeiten, scheitern und ja, wieder aufstehen.
Am Ende gewann Kubicki die Kampfkandidatur mit rund 60% der Stimmen. Und sie, die Herausforderin, bekam entsprechend ca. 40%. Wie er, der Sieger, auf diesen unterlegenen, aber mit 40% nicht ganz kleinen Teil der Partei eingehen will, das hatte die ARD ihn gefragt und er gab eine klare Antwort.
Wie wollen Sie denn Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Ihre 40% Anhängerschaft noch mehr für sich gewinnen?
Gar nicht, weil meine Aufgabe nicht darin besteht, irgendjemanden zu gewinnen, sondern dazu beizutragen, dass die Freien Demokraten von den Wählerinnen und Wählern wieder ernst genommen werden. Es ist völlig egal, wie wir uns nach innen selbst empfinden, ob wir lustig oder traurig sind. Entscheidend ist, wir brauchen gute Ergebnisse bei Wahlen.
Fazit: Eine Wettbewerbspartei ohne Wettbewerb, die braucht ja kein Mensch. Die FDP hat am Wochenende also ein Signal ihrer Vitalität uns gesendet. Und sie hat bewiesen, dass sie noch lebt und nicht nur ein Herz schlägt in ihr, sondern mindestens zwei. Ja, jetzt muss der Funke des Herzschlags nur noch überspringen, zum Beispiel auf die Wählerinnen und Wähler. Und ob das gelingt, davon wird es abhängen, ob die Ära Kubicki eine erfolgreiche ist oder nicht. Machtfragen in der Politik sind, das wissen wir, nie so ganz beantwortet. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Albrecht von Lucke ist ein streitbarer Journalist und Politikwissenschaftler. Sein Take zur Überlebensfähigkeit der Regierung. Jetzt gleich.
Unsere Stärke war bisher die Stabilität und die Longue Durée. Aber das muss doch jetzt die Devise sein. Reformen ja, in der Hoffnung, dass dann die Wirtschaft eines Tages wieder anzieht und man dann mit Blick aufs nächste Jahr wieder bessere Werte erzielt.
Diesen Sommer steigt die Pioneer Summer School für junge Leute. Ich erkläre gleich, worum es dabei nun wieder geht. Und dann gedenken wir einer Ikone, die heute 100 Jahre alt geworden wäre, wenn sie nicht mit 36 Jahren schon früh verstorben wäre. Mit dem Neustart der Freien Demokraten verbinden sich naturgemäß viele Fragen. Kommt diese Erneuerung zu spät? Geht's jetzt richtig los? Kann der neue Mann am Steuer, Wolfgang Kubicki, die FDP zurück in die Talkshows oder auch zurück in die Zone politischer Relevanz führen? Tja, und wie geht's eigentlich auch weiter mit Friedrich Merz, unserem Bundeskanzler? Hält seine Regierung oder wird vorher nochmal durchgetauscht? Darüber spreche ich jetzt mit Albrecht von Lucke. Der Volljurist und Diplom-Politologe lebt und arbeitet seit Jahrzehnten in Berlin. Er analysiert die Entwicklungen der Republik als Publizist und er ist seit 2003 Redakteur der renommierten Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Das Gespräch in voller Länge hören Pioneers jetzt schon unter dem Link in den Shownotes, aber einen wichtigen Ausschnitt gibt es hier und jetzt. Einen schönen guten Morgen, Albrecht von Lucke.
Lieber Herr Steingart, ich freue mich sehr.
Eine turbulente Abfolge von Ereignissen liegt hinter uns. Beginnen wir doch mal beim FDP-Parteitag. Haben Sie mitgefiebert eigentlich mit einem der Kandidaten oder der Kandidatin?
Wie Sie mich kennen, ahnen Sie, dass ich da nicht gefiebert habe. Aber ich fand den Coup natürlich ein Ding. Wie heißt es so schön? Das Kubicki-Wort, das alte Schlachtross Strack-Zimmermann jetzt den Hut in den Ring wirft, war ein Ding, das natürlich ausgesprochen spannend machte. Und gleich, um eine Position zu beziehen, ich würde nicht einmal sagen, nachdem die Aufgeregtheit dann am Anfang sehr groß war und viele ja gleich sagten, das hat der Partei nachhaltig geschadet, ich würde eine Gegenposition vertreten. Ich glaube nicht unbedingt, dass es zum Schaden der FDP war. Der Schaden wäre der gewesen, wenn Kubicki krachend durchgefallen wäre. Aber so hat er faktisch eine belebende Konkurrenz erfahren. Er hat auch die Grenzen seines Populismus aufgezeigt bekommen, vor allem was seinen Vize anbelangt, Herrn Hagen, der die Brandmauer als Popanz bezeichnet hat. Und die Klarheit, dass also nicht nur Kubicki mit dem Willen bei der AfD zu wildern das Thema vorgibt, sondern Kubicki auch gehalten war, da nochmal deutlich zu machen, eine FDP ist nicht koalitionswillig mit einer AfD. Das war, glaube ich, durchaus die Folge dieses Strack-Zimmermann-Aufschlags. Also ich fand das spannend.
Hat das Auswirkungen auf die Landtagswahlen? Wir schauen ja im Osten auf Landtagswahlen mit zum Teil doch beachtlichen Stimmprognosen, muss man im Moment ja noch sagen, für die AfD. Hat dieses Ereignis da Auswirkungen, denken Sie?
Die entscheidende Frage ist das Ja, das Kubicki sich ja selber gegeben hat. Er hat ja klar gesagt, ich mache das nicht auf ewig. Das wäre auch für Kubicki eher ungewöhnlich. Der Mann rechnet nicht in langen Etappen. Das ist der Mann, der gerne in der Talkshow sitzt, der mit markigen Worten zum Eierarsch Merz und anderem auftritt, der also Krachledern versucht jetzt zu sammeln. Die entscheidende Wahl werden aber nicht die Wahlen im Osten sein, die aber schon sehr, sehr spannend sind. Die entscheidende Wahl wird die Wahl in Nordrhein-Westfalen im nächsten April sein. Da muss die FDP wieder im Westen auftauchen, nachdem im Urland Baden-Württemberg die FDP ihr Sterbeglöcklein, so meinem Eindruck nach, ich glaube, wir waren fast alle der Meinung, geläutet bekam, ist natürlich durch die ungeheure Schwäche der CDU, das Abspenstigwerden vieler, auch gerade der Merz-Ultras von Friedrich Merz, ist da eine riesige Lücke. Und ich muss Ihnen sagen, die Zahl, die FAZ jetzt sogar kolportierte, nur, war immer vorne abgeschrieben und viele haben sofort nachgeschrieben, nur 25% können sich ein Comeback der FDP vorstellen. Ist natürlich gegenläufig zu lesen. Es ist kein Nur. Wenn sich 25% es vorstellen können, dann sind das für eine 5%-Partei, die FDP erstmal sein will, dann ist das eine Menge. Wobei man sehen muss, die Basis einer FDP im Osten ist natürlich jenseits des Schlachtrosses Kubicki personell ganz, ganz dünn. Das mag dann am Ende es der FDP sehr schwer machen.
Aber nochmal zu Merz zurück und zu der Leerstelle. Sie sagen die Ultras. Die Ultras sind ja enttäuscht, wenn sie so wollen. Und Friedrich Merz muss auch enttäuscht sein von sich. Es wird hartnäckig über seine Ablösung gesprochen. Ich kann das bezeugen, das steht nicht nur in der Zeitung. Sobald zwei oder drei sich vertrauende Unionisten beisammen sind, wird darüber gesprochen, wie man das und wann man das ins Werk setzt. Also rechnen Sie denn überhaupt damit, dass dieser Kanzler noch ins Ziel der nächsten Bundestagswahl kommt?
Das entscheidende kleine Wörtchen bzw. Satzteil haben Sie erwähnt. Wie man es ins Werk setzt, ist der entscheidende Punkt. Es ist, wir erinnern uns, in der Geschichte der Bundesrepublik ein einziges Mal in dieser Weise vorgekommen, dass ein Kanzler am Schluss selber gesagt hat, unter größtem Druck, ich höre auf, und das war Adenauer nach 14 Jahren und übrigens auf Druck der FDP, dass Friedrich Merz jetzt willens sein könnte, zu sagen, ich gebe nach einem Jahr auf, halte ich im Falle dieses Kanzlers für ziemlich unwahrscheinlich. Gucken Sie sich doch mal an, bei Scholz beispielsweise, der genauso eine Veranlassung gehabt hätte und viele haben ihm dazu geraten, wenigstens nur die Kanzlerkandidatur an Pistorius abzugeben. Jetzt stellen wir uns mal vor, die SPD wäre die Kraft, die sagen könnte, denn das war damals bei der FDP und Adenauer so, da hat die FDP gesagt, wir machen es nicht mehr mit, lieber Konrad. Hier ist es doch so, wenn es Merz nicht freiwillig macht, muss der Druck irgendwo herkommen? Und jetzt frage ich Sie, ich habe nicht den Eindruck, erstens, dass die SPD den offensichtlich einzigen, das ist übrigens das Bemerkenswerte der letzten Tage, der einzige Kandidat, der nennenswert in Stellung gebracht wird, ist Hendrik Wüst. Keiner spricht für Söder und der ist interessanterweise nicht, der ist schwarz-grün, der ist schwarz-grün. Die Treue schwüre zu Friedrich Merz der letzten Tage kam stärker aus Reihen der SPD, weil die gesagt hat, wir werden doch keinen schwarz-grün in Betonung der Stärke einer schwarz-grünen Strömung jetzt zum neuen Kanzler wählen. Wer sollte das denn sein? Also das heißt, und das ist das Ironische, wenn es so weitergeht, und das ist das Drama, was ich mit Blick auf das Ende des Jahres befürchte, selbst wenn die Reformen gut über die Bühne gehen, ist die Sorge, die wir haben müssen, die, dass die AfD weiter Richtung 30% klettert und die Union weiter Richtung 20% runtersaust. Da wird die Panik in der Union umgehen. Aber es muss eine Exit-Option geben und ich sehe sie nicht. Wenn Sie sie haben, das ist wahrscheinlich das, was sich viele in der Union jetzt vorstellen. Ich sehe es nicht. Es müsste entweder qua Freiwilligkeit und Einsicht in die Notwendigkeit durch den Bundeskanzler vonstatten gehen, der eben dann sagen müsste, ich übergebe. Oder es müsste ein Putsch, aber selbst das ist doch völlig unvorstellbar. Und es ist eben auch in der SPD niemanden zu sehen, der sagen würde, wir drängen ihn aus dem Amt. Insofern ist diese Vorstellung, dass es eine Wende gibt, meinem Eindruck nach gegenwärtig nicht der Fall. Ich würde genau auf das Gegenmodell setzen. Die Chance, die diese Union, wie auch die SPD eigentlich nur sehen hat, ist die gegenteilige Position von Gerhard Schröder. Reformen durchziehen, die Stärke haben oder das Durchhaltevermögen in der Hoffnung, wir kriegen den Turnaround und zu sagen, wir haben noch 3 Jahre. Sie sind ja auch gewählt. Die Vorstellung, dass wir mittlerweile in Zeiten sind, in denen zunehmend nach einem Jahr bereits eine Legislatur endet, weil die Frustration so groß ist, ja eine verheerende, sag's mal, Italienisierung der deutschen Politik. Unsere Stärke war bisher die Stabilität und die Longue Durée. Aber das muss doch jetzt die Devise sein. Reformen ja, in der Hoffnung, dass dann die Wirtschaft eines Tages wieder anzieht und man dann mit Blick aufs nächste Jahr wieder bessere Werte erzielt.
Die politischen Verhältnisse sind ja längst ins Rutschen geraten. Es ist nicht nur die Meinungsumfrage, es ist nicht auch eine Stimmungsfrage. Es sind harte Fakten. Denken Sie bitte an die 1.000 Euro pro Beschäftigten steuerbefreit, die die Regierung mit großem Getöse, mit all ihrer Autorität auf einer Klausur beschließt und die eigenen Leute zerschießen das Ding wenige Tage später. Da sehen Sie, dass dieser Autoritätsverfall des Kanzlers weit über Zeitungsschlagzeilen hinausgegangen
ist. Ich kann mir beim besten Willen diese Exit Option nicht vorstellen. Wenn Sie sie mir hier sagen, bin ich beeindruckt. Sagen Sie mir, wie Sie sich's vorstellen.
Na, Fakt ist ja, dass beide Partner, die SPD und die Union, sehr populäre Menschen in ihren Reihen haben. Populärer als alle, die in der Regierung sitzen. Die Union hat mit Hendrik Wüst einen, der im Übrigen ja nicht nur in Richtung Grüne, der ist ja nicht als Grün-Schwarzer geboren, der ist anschlussfähig in jedwede Richtung, weil er ein Mann der Mitte ist. Und die SPD hat mit Pistorius auch einen Mann, der, egal was passiert ist, die Beliebtheitsskala seit mittlerweile, würde ich sagen, über 2 Jahren anführt. Das heißt, da drängen doch vielleicht die Verhältnisse, gar nicht Personen, ich habe keine Person im Auge, aber die Verhältnisse drängen auf eine Erneuerung in dieser Regierung. Nicht Neuwahlen, in dieser Regierung.
Es muss dann eine Vertrauensfrage geben, kann ja sein. Wenn die Vorstellung die ist, dass der Kanzler so weitwund geschossen wird, dass er die Vertrauensfrage stellt, dann wäre das natürlich eine bis dato noch nie gegebene Konstellation, denn entweder gibt es tatsächlich Neuwahlen, es ist großer Zweifel, das wird ja diskutiert, ob Steinmeier überhaupt erstmal willens wäre, schon wieder Neuwahlen anzuberaumen. Der kommt nämlich ins Spiel in dem Augenblick. Der Bundespräsident muss in dem Augenblick natürlich dann wieder gefragt, beziehungsweise ist in der Rolle der Pole Position zu überlegen, was machen wir dann? Ich kann mir momentan beim besten Willen noch nicht recht ausmalen, wie unsere verfassungsrechtliche Konstellation bewerkstelligt sein soll, um diesen Machtübergang zu hinzukriegen. Das ist der Punkt. Dass es da Figuren gibt, die momentan noch bessere Werte haben, das sehe ich. Aber wie sie in diese Ämter kommen, das kann ich mir bisher qua Grundgesetz nicht so ohne weiteres vorstellen.
Aber gerade unser Grundgesetz hat ja aus der Weimarer Erfahrung, als der Reichstag alle 5 Minuten, ich übertreibe, auseinandergejagt wurde, weil man sich immer wieder erhoffte von Neuwahlen. Die Nazis hofften, dass sie reüssieren, aber die Kommunisten und die Sozialdemokraten auch. Nichts davon passierte auf Seiten links der Mitte. Und dann kam unser Grundgesetz. Und das Grundgesetz sieht ja vor, dass man noch nicht mal Parlamentarier sein muss. Sie könnten auch für den Bundeskanzler kandidieren. Der Bundestag ist völlig frei, nicht aus seiner Mitte, sondern aus dem ganzen Land, aus dem Talentepool dieses Landes und damit auch aus dem der Ministerpräsidenten jemanden zu benennen und eben Neuwahlen nicht wahr werden zu lassen, Neuwahlen zu vermeiden.
Absolut, sobald diejenigen Konstellationen vorhanden sind, die dazu tendieren. Dafür braucht man eine Bereitschaft innerhalb der regierenden Konstellation.
Aber was ist Ihr Szenario, Herr von Lucke? Was ist Ihr Szenario?
Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass dieses Land, dass eine solche Beschleunigung des Wechsels einer Regierung in den 80 Jahren nie erlebt hat. Und ich glaube, dass beide Parteien, SPD wie auch CDU, CSU, noch nicht annähernd so weit sind, wie Sie es jetzt vorausdenken und anscheinend vielleicht, so muss ich Ihre Worte ja wägen, einige Akteure vielleicht in den Reihen der Union, vor allem, so höre ich es raus, schon sind. Ich habe den Eindruck nicht. Ich glaube, dass weder das Land so weit ist. Im Gegenteil, ich glaube, dass sich bisher SPD wie CDU, CSU noch auf dem Stand befinden, beide Fraktionen, dass sie jetzt der Meinung sind, wir gehen diese Reform an, schauen und vertrauend oder annehmen, dass sie etwas erbringen und dann wird weitergesehen. Ob dann tatsächlich, ich bin bei Ihnen, ob dann tatsächlich eines Tages der Punkt erreicht ist, da die Werte von beiden Parteien noch viel dramatischer sind und man dann zu einer weitergehenden Überlegung kommt, das kann durchaus sein. Aber dass die jetzt schon so weit wären, das sehe ich nicht. Ja, natürlich, Sie haben völlig recht. Und das ist ja auch der Wunsch des Grundgesetzes, nicht ständig Neuwahlen zu statuieren. Es ist alles denkbar. Man kann danach mit zwei Figuren neuer Art, Pistorius, Vizekanzler, als starker oder neuer Anführer einer SPD, kann man Herrn Wüst wählen. Das ist alles denkbar. Aber das ist natürlich trotzdem etwas, was wir uns bis dato so gar nicht vorgestellt haben. Der normalere Vorgang wäre dann der, dass man eine neue Legitimation herstellt. Aber das ist das eben nicht, was sich die beiden Parteien vorstellen. Das, glaube ich, würden viele nicht eingehen wollen in der Sorge, dass die AfD durch die Decke geht.
So ist das. Aber das Gute ist ja, Herr von Lucke, wir beide beobachten das weiter. Wir bleiben im Gespräch und werden das im Laufe des Jahres weiter auch uns selber befragen dazu, wie es gekommen ist. Ich glaube, wir lassen das an der Stelle einfach so stehen, denn wir beide können es nicht wissen. Ich bin eigentlich gar nicht so anderer Meinung als Sie, habe nur ein anderes Zeitmaß vielleicht vor Augen als Sie. Und ich bedanke mich für das Gespräch.
Wir bleiben am Ball. Bis bald.
Das ganze Gespräch mit Albrecht von Lucke finden Sie, wie gesagt, auf thepioneer.de. Kontrovers, erfrischend, Erkenntnisgewinn, würde ich sagen. Garantiert. Es gibt was Neues bei den Pioneers, die Pioneer Summer School. Was ist das nun schon wieder? Naja, 5 Tage lang Druckbetankung. 5 Tage lang für junge Menschen. Sich intensiv damit beschäftigen. Wer ist man eigentlich? Wo will man hin? Und wie funktioniert unsere Gesellschaft? Es geht um Geldanlage, es geht um das Geschäft mit Venture Capital, es geht um, wie gründe ich ein Startup. Aber es geht auch darum, wie funktioniert Politik und wie funktionieren Politik und Medien in Berlin. Also ein Studium Generale des praktischen Lebens in unserer Gegenwart. All das bei der Pioneer Summer School. 5 Tage, 4 Nächte auf 2 Schiffen, der Pioneer One und der Pioneer Two. Und jeder Tag dreht sich um einen Schwerpunkt. Und die Teilnehmer bekommen in Workshops, in Übungen, Diskussionen all das, was zählt, vermittelt. Das Ganze unter dem erhabenen Motto: die Welt verstehen, Zukunft gestalten. Eine Ertüchtigungsübung von Pioneers für Pioneers. Wann, wie, wo? All diese Infos findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts. Ich würde sagen, auf geht's zum Pioneer Summer Camp.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Wie wenig die Kunstfigur Marilyn Monroe mit der echten Frau zu tun hatte, eine Ikone made in Hollywood.
You're Mr. Franklin, aren't you? Are you enjoying your trip? How many times have you crossed?
This is my...
Don't you feel alone out on a big ocean?
Well, I
just adore conversation, don't you?
Heute vor 100 Jahren erblickte diese Legende das Licht der Welt, noch unter ganz anderem Namen. Sie hieß Norma Jane Baker. Ihre Kindheit war nicht schön. Die kleine Norma wuchs größtenteils in Pflegefamilien und dann auch in Waisenhäusern auf. Um diesem Schicksal zu entkommen, heiratete sie mit 16 Jahren ihren Nachbarn. Eine Ehe, die, wen wundert's, nicht lange halten sollte. 1944 nahm sie einen Job in einer Rüstungsfabrik an. Es war die Zeit des Zweiten Weltkrieges. In dieser Rüstungsfabrik machte ein Fotograf Aufnahmen der jungen amerikanischen Patriotin. Die Fotos von Norma mit den damals noch dunklen, krausen Locken waren der Beginn einer Weltkarriere. Die junge Norma hatte eine besondere Ausstrahlung, sagten alle, die ihr damals begegnet sind. Sie wurde Fotomodell. Fotomodell einer bekannten Agentur in Los Angeles, The Blue Book Agency. Hier wurden dann aus den krausen Haaren, aus der krausen Brünetten, eine Blondine mit glatten Haaren gemacht. Das würde besser ankommen in der Öffentlichkeit, so die Agenturbosse. Und so kam sie dann bald auf das erste Cover einer Zeitschrift und Hollywood war begeistert. 1950 gelang ihr der Durchbruch als Filmschauspielerin. Denn das wollte sie immer werden. 20th Century Fox trieb das Image weiter. Das Bild der platinblonden Diva mit dem roten Schmollmund und der gehauchten Stimme. Sexy, aber unschuldig, ein naives Blondchen, stets auf der Suche nach einem reichen Ehemann. Mehr Klischee ging nicht. Sie selbst machte sich in ihren Filmen, wie hier in Manche mögen's heiß, über ihr Dummerchen-Image lustig. I don't have any brains.
What's the matter with you anyway?
I'm not very bright, I guess.
I wouldn't say that. Careless maybe.
No, just dumb.
Die private Marilyn verschwand hinter der Marke Marilyn Monroe. Sie litt darunter. Sie starb jung, mit 36 Jahren, an einer Überdosis Schlaftabletten. Aber das Geschäft mit ihr geht weiter. Bis heute zieht die Marke Marilyn Monroe. Die Inhaber der Markenrechte verdienen pro Jahr mit ihr, sagen amerikanische Quellen, 80 Millionen US-Dollar. Da geht's um die Filme, da geht's um die Musik, T-Shirts, Tassen, alles Mögliche.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you.
Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Start in diese neue Woche. Und morgen hören Sie aus diesem Studio meine Kollegin Carina Mössbauer. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.